So, heute Morgen haben wir zwei sehr unterschiedliche Texte gehabt. Ich werde meine Predigt auf den ersten, auf die alttestamentliche Lesung beziehen, denn die neutestamentliche Lesung bringt eine ganz eigene Geschichte, die in die Weihnachtszeit gehört, aber da ist ein zentraler Satz darin und auf den beziehe ich mich: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Vorbemerkung noch, ich werde hier die Grundgedanken meiner Predigt anwerfen oder hinwerfen, aber falls Sie es nicht sehen sollten, das macht nichts, weil ich es sowieso sage. Und das, was ich nicht sage, weil ich festgestellt habe, ich habe jetzt doch zu viel, das muss man auch nicht lesen. Ägypten ist ein großes Thema in der Schrift. Ich will das nicht alles durchgehen, aber es ist ein Thema, das vielleicht für uns heute wieder relevant werden könnte, genauer die Beziehung des Volkes Gottes zu Ägypten, zu diesem Urbild, das Ägypten in der Schrift ist. Und als Einleitung möchte ich uns einen Gedanken vorstellen. Es gibt, soweit ich sehen kann, in der Bibel zwei Grundformen, zwei Grundmodelle dafür, wie das Volk Gottes existieren kann und existiert hat in seiner Geschichte. Das eine Modell ist das Modell des Alten Testaments, jedenfalls das, was uns vor Augen steht, nämlich Israel, das Volk Gottes in seinem verheißenen Land. Und dort baut es eine Gesellschaft auf, dort baut es einen Staat auf, lebt dort und ist im Land, wo Milch und Honig fließen und ist glücklich und zufrieden, mehr oder weniger. Das ist das eine Bild, das eine Grundmodell. Aber schon bei diesem Grundmodell merken wir, wenn wir das Alte Testament genauer lesen, dass dieses Bild nicht so einlinig ist, sondern dass dieses Bild schwere Schäden erleidet. Denn das Volk Gottes ist nicht in der Lage, in diesem Idealzustand zu leben. Und wir sehen dann in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments, wie das irdische Königtum eingeführt wird, aber der Prophet Samuel wertet es als einen Abfall von Gott, weil jetzt man menschliche Strukturen, menschliche Sicherheiten, eine menschlich-staatliche Organisation der unmittelbaren Herrschaft Gottes vorzieht. Wer ist König? Ein Israelit oder Gott? So könnte man das verkürzen. Und wir sehen, dass genau dieses Modell der Eigenstaatlichkeit des Volkes Gottes dann dramatisch gescheitert ist, im großen Zerbruch der beiden Reiche, die es gegeben hat, dem Reich Israel und dem Reich Juda. Beide gehen unter ungefähr 600 vor Christus für immer. Erst heute in unserer Generation ist Israel wieder als Staat erstanden. Das Interessante ist auch, das Christentum hat diesen Weg gegangen, zumindest bei uns in der westlichen Welt, und da zähle ich jetzt mal die orthodoxen Kirchen mit dazu. Auch wir sind diesen Weg gegangen, dass Gesellschaft und Volk Gottes eins wurden. Und dass Gesellschaft zur Staatskirche wurde, in den orthodoxen Ländern noch viel dramatischer heute sichtbar. In den Westkirchen gab es dann einen Bruch, aber auch wir haben noch als Auslaufmodell, so muss man wohl inzwischen sagen, das Modell der Volkskirche. Auch wir erleben Ähnliches. Dieses Modell hat seine geschichtliche Degeneration erlebt, hat Zerfall erlebt. Die großen Religionskriege, die sich dieses Jahr gejährt haben, der Ausbruch des 30-jährigen Krieges als Gipfel und als Tiefpunkt dieser Auseinandersetzungen, letztlich als Endpunkt dieses Modells. In der westlichen Welt gibt es ein Land, das nie diesen Weg gegangen ist, das ist die USA. Aber das ist eine eigene Geschichte, die ich leider nicht anreißen kann. Das ist ein ganz spannendes Modell. Ich lese gerade von einer säkularen Soziologin ein Buch über die neuen Evangelikalen, und sie geht da die Geschichte der Frommen in den USA durch, und zwar sehr positiv, als Grundbedingung für Demokratie und Freiheit. Ungewöhnlich, das aus säkularem Mund heute zu hören. Das zweite Modell ist das andere Modell, und das ist das Modell der Fremdlingschaft. Ein altertümliches Wort. Fremdlinge sind ansässige Ausländer. Das ist ja nun ein Thema bei uns. Ansässige Ausländer, und das große Bild des Neuen Testaments ist es, das ist unsere Existenz als Volk Gottes, als Volk des Neuen Bundes. Denn wir sind nicht mehr nur Israel, wir sind ein Volk, das die ganze Welt umspannt und in den verschiedensten Gesellschaften und Kulturen lebt. Es ist das Modell des Neuen Testaments, aber es ist auch das Modell Israels gewesen zu bestimmten Zeiten seiner Geschichte, nämlich ganz am Anfang unter Abraham und den Vätern, Fremdlinge im Land, später dann im Exil, in der Vertreibung nach Babylon, aber vorher auch schon in Ägypten, und das ist diese Geschichte, auf die ich Bezug nehme. Und das ist das Modell der nicht-westlichen Kirchengeschichte, der großen Kirchen des alten Orients, die nahezu untergegangen sind. Wir haben gehört von diesem Projekt der OJC, die versuchen wollen, im Irak noch Reste wieder zu stabilisieren, Christen dort zu helfen. Eine ganz andere Geschichte der Kirche, eine sehr alte, eine sehr lange, aber eine, die viel Schmerz und Leid erlebt hat. Und jetzt möchte ich zu diesen beiden Texten, das heißt eigentlich genauer zum Alten Testament kommen. Ägypten, ein Modell für Israel, ein Rahmen für Israel in bestimmten Teilen seiner Geschichte. Und Ägypten, diese großartige, moderne, aufgeklärte Gesellschaft der damaligen Welt, ist zugleich Ort der Zuflucht für Israel gewesen, für das Volk Gottes, und Ort der Unterdrückung. Das will ich jetzt nur zu kurz machen. Wir wissen, dass die Väter unter Jakob, Josef, sind nach Ägypten gezogen, aus Not mehr oder weniger, aber dann wurden sie dort sehr gastfreundlich aufgenommen und konnten sich niederlassen, konnten heranwachsen, zu einem großen Volk werden. Das heißt, Ägypten war nicht nur eine konkrete Führung Gottes in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Phase, sondern es war auch der Ort der Lebenserhaltung und des Aufblühens. Aber dann ist Ägypten, dann hat Ägypten sich gewandelt. Und Ägypten, ich möchte das jetzt mal als Symbol nennen, als Verdichtung für eine hochentwickelte Gesellschaft, ein hochentwickeltes System. Solche Systeme, solche hochentwickelten Gesellschaften sind nötig für die Diversifizierung, für die Entwicklung, für die Entfaltung der Möglichkeiten, die in der Menschheit drinne stecken, die in den verschiedenen Gruppen der Menschen drinne stecken, letztlich auch Entfaltung. Sie bieten einen Raum der Entfaltung für das Volk Gottes. Das ist auch unsere Erfahrung im Westen gewesen. Ziel solcher Strukturen ist es immer, Vielfalt zu fördern, dem Leben zu dienen. Ich muss das leider sehr kurz machen. Aber wir sehen auch, diese Strukturen tendieren immer dazu, über kurz oder lang zu degenerieren oder zumindest ambivalent zu werden. Alle diese Strukturen, Gesellschaften jeder Art, tendieren dazu, und es gilt nicht nur für Gesellschaften, es gilt auch für Institutionen anderer Art, es gilt für Kirchen, es gilt auch letztlich für Gemeinden, tendieren dazu, irgendwann sich selbst zu vergöttern, sich selbst zum Herrn zu erklären. Ich und sonst keiner, ein berühmter Satz einer Gesellschaft, einer nicht-israelitischen Gesellschaft im Alten Testament. Ich und sonst keiner. Und das ist auch die Erfahrung unserer christlichen Gesellschaften gewesen. Wir haben Andersdenkende, auch andersdenkende Christen, dominiert, unterdrückt, unter Umständen verfolgt und ausgerottet. Das heißt, die Frage ist immer das, wenn wir in so einem gesellschaftlichen System, ich nehme jetzt mal Gesellschaft, Leben, die Frage ist immer die, wie sehr fördert dieses System das Leben, wie sehr gibt es Raum zur Entfaltung, denn das ist die Aufgabe, oder wie sehr ist es bereits im Prozess der Degeneration? Und an Ägypten können wir das so urbildlich studieren, an diesem Ägypten, in dem die Väter Israels sich niedergelassen hatten, in dem sie herangewachsen sind zu einem großen Gottesvolk. Ägypten ist irgendwann degeneriert, wenn man es mal so ausdrücken will. Und das Interessante ist, in so einem System, das sich selber vergöttert, wird das Volk Gottes immer als Bedrohung empfunden, weil es einem anderen Herrn dient. Und die Reaktion eines Systems ist klassisch die Unterdrückung, Oppression, in dem Fall bis hin zur Versklavung und zur Ausbeutung und im Versuch zumindest der Ausrottung. Wir kennen die Situation Israels in Ägypten, dem Sklavenhaus, wie es in den 10 Geboten beschrieben wird. Und das Interessante ist, in solchen Systemen läuft auch ein paralleler Prozess, und auch den beobachten wir in dieser Phase Israels, nämlich einer inneren Depression, einer inneren Gottvergessenheit. Und als mir das klar geworden ist, war es für mich unausweichlich, den Bezug zu unserer Situation herzustellen in einer inzwischen nachchristlichen Gesellschaft, die aber noch aus ihren Wurzeln ihre letzten Lebensmomente empfängt. Auch hier ist weitestgehend das Volk Gottes in Depression versunken, in Gottvergessenheit. Es dient fremden Göttern, welche sie sein mögen, welche auch immer die Götter unserer Gesellschaft sind. Also wir sind vielleicht, ich bin kein Prophet, ich bin auch kein Prognostiker, aber mich hat das sehr beschäftigt, dieses Thema, das jetzt eben auch über die Geschichte der Familie Jesu, die ja auch Ägypten als Zufluchtsort zunächst gebraucht hat. Da hat mich dieses Thema sehr gepackt. Und das Interessante ist, dieser ganze Rahmen, dieser Rahmen des Niedergangs, der Degeneration, der vielleicht Bedrückung, dient einem Größeren, einem viel Größeren. Er dient dem Aufbruch, und dieser Aufbruch ist sprichwörtlich geworden, Exodus, die lateinische, griechisch-lateinische Bezeichnung des zweiten Buchs Mose, steht sinnbildlich für einen Neustart, einen Neubeginn des Volkes Gottes. Und meine Frage ist, könnte es sein, dass wir in unserer Zeit an so einer Schwelle stehen? An einer Schwelle, wo das System, in dem wir uns befinden, degeneriert, vielleicht schneller, vielleicht nicht so schnell, wir wissen es alle nicht. Manches spüren wir schon. Volk Gottes, zumindest Menschen, die aufrecht an Christus glauben und ihre Position vertreten, werden zunehmend stigmatisiert in bestimmten Fragen, an den Rand gedrängt. Aber das ist nur der Rahmen für etwas Größeres, für etwas, was gut tut, nämlich den Aufbruch. Und dieser Aufbruch, der blickt nie zurück letztlich auf das Alte, sondern er blickt nach vorne, er blickt hin zu Gott. Denn der Aufbruch, wir haben das gehört in der alttestamentlichen Lesung, es geht darum, nicht aus der Sklaverei herauszukommen, sondern Gott zu begegnen, in der Wüste Gott zu begegnen, ihn zu erfahren. Das ist die Perspektive. Und solcher Aufbruch kann, wenn man jetzt nochmal einen Schritt zurückgeht, innerhalb oder außerhalb des Systems geschehen. In Ägypten war es klar, der Aufbruch geschieht nur außerhalb. Verlasst Ägypten. Es kann aber auch innerhalb eines Systems ein neuer Aufbruch kommen, wenn das System in sich immer schwächer wird und kollabiert. Und in manchen Landeskirchen ist es so, wo man noch vor 10, 20 Jahren den Frommen so viel wie möglich Widerstand entgegengesetzt hat. Ich kenne einen Pfarrer, der durfte Jahre, viele Jahre nicht Pfarrer werden. Das hat ein berühmter Bischof verhindert. Inzwischen ist er Pfarrer und inzwischen sagt die Kirchenleitung, machen Sie, was Sie wollen, Hauptsache es geschieht etwas. Und er wird eine an die Zisterzienserbewegung angelehnte Missionsstation in Brandenburg aufbauen und gibt ihm ein ganzes Gelände kostenlos und man sagt, machen Sie, und dort will er Pfarrer zusammenziehen, die dann dort die ganze Region bedienen. Sehr spannende Geschichte, sind mit ihm bekannt, befreundet, erleben das hautnah mit. Plötzlich sind Dinge möglich innerhalb des Systems, weil das System Kirche so geschrumpft ist, dass es nicht mehr dominieren kann und dann im Grunde sagt, Hauptsache irgendetwas lebt noch, egal was. Okay, kleiner Ausflug. Also Aufbruch muss nicht heißen, dass wir ein System verlassen müssen, es kann aber das bedeuten. Aber es gibt ein paar Grundstrukturen, die da sind, die, denke ich, auch in unserer Zeit gelten. Da, wo ein Aufbruch geschieht, in neues Land hinein, aus dem Alten heraus, braucht es Wunder. In dem Fall sind es in Ägypten sind es Katastrophen, aber Wunder und Zeichen für Ägypten und für das Volk Israel. Beide brauchen es. Die einen, um endgültig das Volk Gottes freizugeben, die anderen, um diese Zuversicht in diesen Gott zu bekommen, der sie dann in völlig unerwartetes Land zunächst in die Wüste führen wird. Und in dieser Zeit ist das Thema Glaube. 2. Mose 4, das Kapitel nach der Berufung des Mose am Dornbusch, ist ein einziges Ringen des Mose mit Gott darum, werden Sie mir denn glauben? Und dieses Thema Glauben durchzieht das ganze Kapitel 4, es geht dann bis hin zum Kapitel 14, dem Untergang der Ägypter im Meer, erst da glaubt das Volk. Sie glauben kurz vorher auch mal, aber das verflüchtigt sich dann schnell wieder angesichts der kommenden Schwierigkeiten. Das ist das große Thema. Glaube im Sinn von, vertrauen wir diesem Gott alles, für alles, für unser Leben, für unsere Zukunft, für unseren weiteren Weg in dieser Gesellschaft, in dieser westlichen Welt, die ja auch massiv im Umbruch ist. Manche Auguren prophezeien schon den Untergang der Demokratie. Wer weiß es, aber es sieht sehr kritisch aus. Das ist das eine, Thema Glaube, das wird das große Thema sein. Dieser Glaube, der Gott alles zutraut und der bereit ist, auf dem Wasser oder durchs Wasser zu gehen, je nachdem, was nötig ist. Ein weiteres Element sehen wir hier, es ist nicht nur der innere Glaube, es ist auch das äußere, sich sammeln um das eine Mal. Die Passa-Gemeinschaft, am Passafest bricht Israel aus Ägypten aus, ist diese Versammlung ums Mal. Und ich bin sehr dankbar, dass hier in den Gottesdiensten jedes Mal dieses Mal gefeiert wird. Es ist nicht nur das Mal der Versöhnung und Vergebung, es ist immer auch das Mal des Aufbruchs. Eventuell durch ein Meer hindurch oder durch das Kreuz hindurch, wie es bei Jesus der Fall war. Und dann geschieht der Aufbruch und dann kommt dieses große, retardierende Moment, dieser Moment, wo alles gefährdet ist, wo alles zum Halt zu kommen scheint, dieses unüberwindliche Meer vor Israel und jetzt die versammelte Heeresmacht Ägyptens hinter ihm. Und auch das kann ich nur anreißen, Meer ist in der Bibel immer ein Symbol für Chaos, für Untergang, für Existenzbedrohung, aber auch für Bedrohung durch Menschen und durch Systeme. Und hierin geschieht das letzte und das größte Wunder Gottes, diese Teilung des Meers, und Gott führt sein Volk hindurch. Und auch das ist letztlich ein Bild auch für eines der großen christlichen Merkmale, nämlich für Taufe. Auch Taufe ist ja nicht nur hineingenommen werden in das Volk Gottes, zu Christus zu gehören und all diese großartigen Dinge. Taufe ist immer auch ein Bild für diesen Untergang. Für diesen Untergang, in dem das Alte, auch das Alte an uns und in uns vergeht, vergehen muss, damit das Neue kommt. Ich war in den letzten 2-3 Jahren ein paar Mal in Hildesheim. Hildesheim ist eine schöne mittelalterliche Stadt gewesen, muss man sagen. Es ist gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nochmal verheerend bombardiert worden mit Brandbomben, völlig sinnlos militärisch gesehen. Die Stadt ist niedergebrannt. Und nach 20 Jahren ist in der einen alten gotischen Kirche, der Andreaskirche, von einem modernen Künstler ein neues Portal eingesetzt worden, das diesen Durchzug durchs Schilfmeer verbindet mit dieser Erfahrung einer Gesellschaft, die im Feuer untergegangen ist. Und ich habe dieses Bild hier mitgebracht, das ist dieses Westportal der St. Andreaskirche in Hildesheim. Und wir sehen, der Künstler hat dieses Meer, das hier so dominant 2/3 des Bildes einnimmt, gestaltet wie Feuerflammen. Das ist diese spezielle Geschichte des Untergangs. Aber wir sehen zugleich, und das ist der eigentliche Fokus, trotz dieses Wirbels, der zunächst mal das ganze Bild und den Betrachter in Beschlag nimmt, wir sehen dann das Eigentliche. Wir sehen das Volk Gottes, das irgendwie hindurchgezogen ist, hinter ihm schlagen die Wogen oder schlägt das Feuer des Gerichts zusammen und es macht sich so langsam auf den Weg heraus aus diesem Meer. Und vorne, oder ganz oben genauer gesagt, ist der brennende Dornbusch zu sehen, das Ziel der Gottesbegegnung. Und der Engel, der das Volk führt. Mose ist noch zu sehen, ganz rechts mit den erhobenen Armen, der die Arme ausstreckt und so das Volk, dem Volk den Durchzug ermöglicht. Ein Bild vielleicht, das hat mich sehr beschäftigt, als ich vor diesem Portal stand, ein Bild vielleicht für unsere Situation als Christenheit, wir haben von der Christenheit gesungen, als Volk Gottes in dieser Zeit, in unserer Welt, in der westlichen Welt. Vielleicht ist das unser Weg. Und dann ist das Einzige, was wir tun können, nicht auf das Meer zu gucken, nicht auf die bedrohlichen Situationen, sondern auf den Engel Gottes, der vorangeht. Denn, und damit komme ich zu meinem Schlussgedanken, das Ziel ist nicht das Chaos, das Ziel ist nicht der Untergang oder der Auszug um seine Selbstwillen, das Ziel ist eine neue, eine vertiefte Begegnung mit Gott, die anders ist als alles vorher, die heraussticht. Und als Israel dann diesen Durchzug vollzogen hat, als es herausgekommen ist aus dem Alten, als es in dieses völlig neue, unstrukturierte Neue hineinkommt, diese Wüste, ein Bild für völlige Offenheit, aber eben auch für unstrukturiertes, chaotisches, gefährliches. Da ist Gott mit ihm und unter ihm, und zwar in diesem Zelt, das Gott in der Mitte dieses Volkes aufrichten lässt. Und ich möchte das zum Abschluss nehmen, dieses Zelt der Begegnung wird es öfters genannt im Alten Testament als Symbol für das, worauf wir vielleicht zugehen werden. Es hat drei Namen in dieser Exodus-Geschichte. Es ist das Zelt der Begegnung, denn Gott ist gekommen. Er ist einmal massiv am Sinai gekommen, aber dann ist er geblieben, mitten unter seinem Volk in diesem Zelt. Und Zelt ist eine höchst fragile Konstruktion, anders als ein Tempel, den es später dann auch gab. Zelt ist mobil, Zelt kann vielleicht sogar vom Wind weggeweht werden, wenn man nicht aufpasst. Zelt ist aber die Art und Weise, wie Gott unter uns wohnen will. Es gibt im Neuen Testament eine berühmte Predigt, die sagt, eigentlich wollte Gott nie einen Tempel, er wollte immer nur das Zelt, weil das nicht von Menschenhänden gemacht ist. Zelt der Begegnung, wir haben diese zwei Elemente, das Element der Mobilität, das Moment des immer wieder neu Aufbrechens, des Weiterziehens in unbekanntes Land, immer dann, wenn Gott sich erhebt, ziehen wir weiter. Aber auch das Zelt der Begegnung eben. Dort ist Gott und dort begegnen wir ihm, dort dürfen wir uns hinstellen. Und heute ist es so, dass Mose und Aaron als Mittler nicht mehr nötig sind. Im neuen Bund sind wir alle mit diesem Geist der Anwesenheit Gottes begabt. Aber wir müssen dorthin, wo Gott unter uns ist. Und dann wird er uns begegnen, wird mit uns reden, wird uns den Weg zeigen, wird uns führen. Das Zelt der Begegnung, das ist vielleicht das neue Modell. Nicht mehr die Kirche, die Kathedrale im Zentrum der Gesellschaft, sondern das Zelt außerhalb der Mauern. Aber das Zelt hat noch eine andere Bezeichnung. Es ist das Heiligtum. Und Heiligtum ist nun ein sehr gewichtiger Begriff. Denn Heiligtum heißt, das ist der Ort der Heiligkeit Gottes. Und Heiligkeit heißt eigentlich nichts anderes, als dass Gott uns komplett und ganz und restlos zu 100% in Beschlag nimmt. Nicht zu den frommen 10% oder vielleicht auch 90%. Sondern zu 100%. Und das war das Ziel dieses Aufbruchs, ein heiliges Volk. So wird es im zweiten Buch Mose genannt, ein heiliges Volk, ein Volk von Priestern, von Menschen, die vor Gott stehen, die in seinem Reich, in seinem Königtum leben. Und ich glaube, dass wir auf eine Zeit zugehen, wo wir Gottesdienst, der uns so alt vertraut ist, ganz neu entdecken. Also mit Ausnahme von dem Gottesdienst hier, der in schönen, wunderschönen, alten liturgischen Formen läuft, ist im Land, da wo Leben ist, sind viele Kirchen und Gemeinden unterwegs zu neuen Formen des Gottesdienstes, die kompatibel sind für diese Zeit, für diese Gesellschaft, und sie richten sich mehr und mehr auf Außenstehende aus. Gottesdienste werden zunehmend zu Evangelisationsveranstaltungen, was enorm viel Gutes hat, aber was zu wenig ist. Ich glaube, es wird die Zeit kommen, und sie bricht schon an, wo Gottesdienst als Dienst an Gott und mit Gott und vor Gott in der Gegenwart Gottes sichtbar werden wird. Und für mich sind diese Gebetshäuser, die in Deutschland entstanden sind und immer noch entstehen, das bekannteste, das in Augsburg, die ganz enorme Ausstrahlung haben, quer durch ganz Deutschland hindurch, ein Zeichen dafür, dass wir in so eine Phase hineinkommen, wo dieser Kern neu entdeckt wird. Und Heiligkeit heißt auch, dass unser Leben sich neu orientiert, dass wir wieder durchgehend zu 100% nach Maßstäben Gottes leben werden, dass wir nicht mehr mit 90% davonkommen, weil dann ist seine Herrlichkeit an uns sichtbar, und das ist sein Ziel. Heiligtum, und das nächste ist Wohnung, die Einwohnung. Wohnung als dritter Begriff für dieses Zelt, die Wohnung Gottes, seine dauerhafte Gegenwart unter uns. Wenn man so will, eine Art Inkarnation, ein Hineinkommen in die Welt des Fleisches, in unsere Welt, in unsere sichtbare, erlebbare, physische Welt. Gott unter uns. Ich habe gesagt, ich bin kein Prophet, ich bin auch kein Prognostiker, aber ich glaube zu meinen, dass das der Weg ist. Und dann wird das, was so jahrtausende lang, muss man inzwischen sagen, so zertrennt war, die Christenheit, dieses eine Volk, gespalten in ziemlich viele Stämme, die sich gegenseitig zum Teil bekämpft haben, auch das finden wir schon längst im Alten Testament, dann wird diese Einheit zustande kommen. Sie wird zustande kommen, weil jeder Stamm sich hinorientiert, nicht auf die eigene Tradition, sondern auf diesen Gott, der wieder gegenwärtig ist, der in der Mitte gegenwärtig ist. Denn das alte Israel in der Wüste hatte in der Mitte das Zelt, Heiligtum, das Zelt der Begegnung, und die Stämme ordnen sich im Karree mit Blick auf dieses Zelt alle darum herum. Und so finden sie ihre Einheit. Ein letzter Gedanke. Und der Sabbat, der dazugehört, ein Symbol der Heiligung von Zeit und Raum. Zeit, denn Sabbat ist die Zeit, die für Gott reserviert ist. Sabbat ist nicht in erster Linie, wobei er das auch ist, Erholung für den Menschen. Das ist ein wunderbares Nebenprodukt, aber Sabbat ist die Zeit Gottes. Es ist die Zeit, die wir ihm geben, weil er Herr ist über unser Leben, über unsere Versorgung, über unsere Zukunft. Und das Sabbatgebot wird zweifach begründet. Es wird mit der Schöpfung begründet, weil Gott zur Ruhe kam am siebten Tag, und Ruhe heißt immer auch Einwohnung. Der Sabbattag ist der Tag der Einwohnung Gottes in seiner Schöpfung. Und das zweite ist die Befreiung zum Dienst für Gott. Kurze Gedanken, viele Gedanken, aber ein Versuch in dieser Zeit, in der wir leben, angesichts eines neuen Jahres, wo sicher sich manche fragen, wie geht es weiter, was kommt, Orientierung zu finden. Amen.